Kinder Abrahams. Ja, sag doch mal zu deinem Nachbarn, moin, du Kind Abrahams. Auch du bist ein Kind Abrahams. Genau. Glauben lernen mit Abraham, so heißt die Predigtreihe. Letzte Woche ging es los, ja. Abraham, von weit weg gerufen in ein neues Land, bekommt eine riesige Verheißung. Er soll der Stammvater von vielen werden, ein großes Volk hervorbringen. Und tatsächlich führt sich ja sowohl der jüdische Glaube als auch unser Glaube, auch der muslimische Glaube, alle führen sich irgendwo auf Abraham zurück. Also gibt kaum jemand, der die Welt so geprägt hat wie Abraham, muss man sagen. Und zwar nicht durch sich, sondern durch den Segen Gottes, den er bekommen hat. Darum geht's immer. Also wenn es einen Held gibt in diesen ganzen Geschichten, dann ist es nicht Abraham oder seine Nachfahren, dann ist es immer der Segen Gottes, der mit diesen Leuten irgendwie arbeitet. Das ist der Held. Ja, wir kommen jetzt zu einer Stelle, Genesis 15. Also es ist so, Abraham hat sich aufgemacht, ist diesem Ruf Gottes gefolgt und er hat schon inzwischen einen Haufen Rinder und Gefolgschaft angehäuft. Er hat eine super Frau, also diese Frau ist der Hammer, die Sarah. Die ist auch schon alt wie er, aber sie ist immer noch total attraktiv anscheinend, aber auch nicht mehr, also hat schon die Menopause schon lange hinter sich. Ja, also genau, die sind schon in den 80ern, also die sind Ü80, die Leute. Und jetzt redet Gott nochmal zu Abraham, weil das Problem ist so ein bisschen, er soll zwar zum großen Volk werden, aber womit? Er hat nicht mal ein Kind, er hat nicht mal einen Sohn. Das Genesis 15, Gott spricht da. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben. So wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Amen. Drei Punkte. Erstens, wir sind gesegnet wie Abraham. Zweitens, wir glauben Gottes Zusagen wie Abraham. Drittens, unser Glaube muss nicht perfekt sein. Der von Abraham war es auch nicht. Erstens, wir sind gesegnet wie Abraham. Nochmal kurz zu Kapitel 12. Gott sagt ihm, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Eine größere Verheißung gibt's ja kaum. Gesegnet sein bedeutet, dass wir Gutes empfangen und auch Gutes hinterlassen. Ja, nicht eine Schleimspur wie die Schnecken im Garten nach dem Regen, sondern eine Segensspur soll in unserem Leben kommen. Das ist der Segen Abrahams. Bei Abraham wurde das in vielen Dingen sehr konkret. Er in den Kapiteln davor liest man davon, es gab jede Menge Konflikte, das waren ja alles so Nomaden, die kloppten sich um Wasserstellen und alles Mögliche. Und Abraham war da so ein Friedensbringer, ja, und versuchte da irgendwie zu vermitteln. Er hatte selber sehr viel Gefolgschaft angehäuft. Das war so ein materieller Segen. Dann kriegt er noch, dann gibt's da diesen mysteriösen alten Priester, den Melchisedek, der segnet Abraham auch noch, ja. Also, als wäre das nicht alles schon genug, ja. Kommt diese Gestalt, wo manche sagen, das war wahrscheinlich Jesus im Alten Testament. Ich weiß nicht genau, aber manche sagen das so, der kommt auch noch an und segnet ihn auch noch. Also, er ist ein so gesegneter Mann. Ja, viele Rinder, wunderbare Frau. Und dieser Segen zieht sich ja durch. Ja, zieht sich durch bis hin zu uns hier in die Gemeinde. Galater 3, Vers 14. Hat Mary eben schon erwähnt. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Völkern, hallo, durch ihn der Segen Abrahams, da sind wir, zuteil wird und wir so durch den Glauben den verheißenen Geist empfangen. Ja, also dass wir heute mit dem Heiligen Geist leben, das hat schon mit Abrahams Segen zu tun. Wir haben den quasi durch Jesus, haben wir den irgendwie auch noch mitbekommen. Ja, wir haben schon so viel durch Jesus bekommen, aber auch den Segen Abrahams. Hast du dafür schon mal gedankt, dass du den Segen Abrahams bekommen hast? Ja, in Jesus, ja. Sollte alle Nationen gesegnet werden und das geschah durch Jesus. Zweiter Punkt, wir glauben Gottes Zusagen, wie Abraham. Und er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. In dieser Sache ist Abraham uns ein großes Vorbild. Das ist der Glaube, den wir lernen können von Abraham. Ja? Er glaubte ihm, heißt es da einfach. Und das greift Paulus auf in Römer 4. Ab Vers 1, bezieht sich genau auf diese Stelle. Was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem wir Juden ja abstammen, dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine eigenen Leistungen? Dann hätte er Grund, stolz auf sich zu sein. Aber das zählt nichts vor Gott, denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Wenn jemand Leistungen erbracht hat, erhält er ja den Arbeitslohn, den er verdient. Er bekommt ihn nicht geschenkt. Wenn aber jemand keine Leistungen vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist doch cool, oder? Und das geht zurück auf den Abraham, der einfach dann gesagt hat, okay, ich glaube. Ganz simpel. Ja. Ich glaube dir einfach, Gott. Gerechtigkeit bei Gott heißt, durch Gnade im richtigen Verhältnis zu Gott stehen zu können. Der Schlüssel ist da der Glaube, das Vertrauen und eben nicht die Leistung. Ja. Es gibt so einen neuen Hit, der ging mir gestern bei der Vorbereitung die ganze Zeit durch den Kopf, ne? Du bist gut genug. Habt ihr schon gehört? Wenn nicht, werdet ihr es demnächst ständig im Radio hören. Schrecklicher Ohrwurm, ja. Hier immer, du bist gut genug. Und das Schöne ist, das singt so einer. Und die Botschaft ist so ein bisschen, hey, mach dir keinen Stress mit dieser Leistungsgesellschaft. Ja, lass dich nicht unter Druck bringen. Du bist gut genug. Und ich sag mal so, mit Jesus kann ich das auch gerne mitsingen, ja. Ohne Jesus ist es so ein bisschen, naja, ein bisschen geschummelt, ja, weil klar, du bist ein wunderbarer Mensch, du bist gut genug, aber es gibt eben auch viel Nicht-Gutes in unserem Leben. Ja. Und wie soll ich meine Identität in etwas finden, was ich nur aus mir selber irgendwie leier? Aber Jesus, ja, der ist der dafür gesorgt hat, dass wir sagen können, ja, ich bin gut genug. Trotz all meiner Fehler, meiner Sünden, meiner Vergehen, ich bin gut genug. Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gerechtigkeit vor Gott. Gerechtigkeit bedeutet, nicht mehr getrennt zu sein, sondern Freund Gottes wie Abraham zu sein, Kind Gottes wie Jesus zu sein. Wie konnte Abraham eigentlich vor Jesus schon in so einem Verhältnis zu Gott stehen? Ja, weil Gott es so wollte, weil er ihn berufen hat und weil er ihm das möglich gemacht hat in seiner Gnade. Manche sagen, das ist ja wie Jesus im Alten Testament, ja, ein Stück Jesus schon im Alten Testament. Ja, und das ist der Glaube, der für uns ein Vorbild ist. Glaube heißt dann darauf vertrauen, dass es stimmt, dass Jesus für uns gestorben ist, dass die Schuld vergeben ist, dass das Leben neu geworden ist, dass das Alte gestorben ist und das Neue lebt. Darauf vertrauen, das ist der Glaube. Aber das Problem ist unsere Erfahrung. Die lehrt uns, dass wir eben nicht gut genug sind. Und der Gegenspieler, der Teufel, der stößt auch noch in dasselbe Horn und verklagt uns und sagt, du willst ein Christ sein? Du willst Gottes Kind sein? Du willst einer sein, in dem Jesus lebt? In Hebräer 11 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aha. Ich muss also gar nicht aussehen wie jemand, in dem Jesus lebt. Wenn ich mich mal nicht so verhalte wie jemand, in dem Jesus lebt, soll schon mal vorgekommen sein, dann lebt Jesus aber trotzdem in mir. Das ist das Ding. Auch wenn ich das gar nicht sehen kann, der Glaube ist eben der Blick hinter den Horizont. Im Glauben können wir eben mehr sehen als das Sichtbare. Ich laufe nicht nach Sicht, sondern nach Verheißung. Glaube ist wie ein Fenster in die unsichtbare Wirklichkeit. Und das Unsichtbare bestimmt das Sichtbare. Glaube sieht die Ernte, während andere nur den Samen sehen. Gottes Wort erschafft Welten sozusagen. Und der Glaube ist das, mit dem wir diese Welten betreten. Ja, das ist der Glaube Abrahams. Den habe ich? Wow, das klingt aber sehr hoch, anspruchsvoll. Und hier kommt der dritte Punkt. Und das ist so schön in der Abrahamsgeschichte. So ermutigend. Unser Glaube muss nicht perfekt sein. Der von Abraham war es auch nicht. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Und Abraham antwortet, Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben und so wird mich mein Haussklave beerben. Der arme Abraham, er hat echt Zweifel, was man auch verstehen kann. Wie gesagt, Ü80, wo soll jetzt das Kind herkommen? Seine Frau auch schon ziemlich alt. Wie soll das funktionieren? Das kann nicht biologisch unmöglich, ja? Medizinisch unmöglich. Ja? Gott ist so groß. Er hat aber mal so viel schon mit Gott jetzt erlebt. Ganz konkrete Dinge. Gott redet zu ihm. Er ist wie ein Freund. Und dennoch sind da Zweifel. Ja? Weil diese Zusage Gottes einfach viel zu unglaublich klingt. Es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Kennt ihr den Spruch? Zu schön, um wahr zu sein. Ja. Aber dann macht Gott etwas mit Abraham. Was Interessantes. Er lässt ihn was sehen. Er lässt ihn was erleben. Etwas Horizontsprengendes. Er führte ihn hinaus, Vers 5, und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf, zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Er lässt ihn auf die Schöpfung blicken. Wart ihr schon mal im Urlaub, so Italien oder Griechenland oder sowas, und habt dann mal so auf dem Dorf, ja, und habt dann mal bei klarem Himmel nachts in den Himmel geschaut, ja? Also in Hamburg ist das ein bisschen schwierig, oft ein bisschen neblig, dann die ganze Stadtbeleuchtung, die macht's echt schwer. Wir sehen höchstens ein paar Planeten darum kreisen, aber irgendwo auf dem Land, und je südlicher du kommst, desto krasser wird es mit dem Sternenhimmel, ja. Und Abraham, ich meine, da gab es keine Beleuchtung, Wüstengegend, also wenn der nach oben geschaut hat, der hat richtig was gesehen. Ja, Milchstraße und das ganze Programm. Ja. Viele Sterne. Ja. Und das ist eine Erfahrung, ja, wenn du das als ein gottesfürchtiger, ein gläubiger Mensch machst, dann kommst du einfach nur ins Staunen. Ja. Da denkst du, meine Güte, ja. Und wenn du es hier in Hamburg erleben willst, dann geh doch mal ins Planetarium, kann ich nur empfehlen, ja. Also das ist ein bisschen so. Aber da erfährst du auch noch die ganzen Fakten, ja, was diese Sterne alles sind, ja, alles gigantische Sonnen, und dann diese Milchstraße, das ist unsere Galaxie, da gibt es Millionen von Sonnen und Planeten, und das ist alles so riesig und unfassbar, und unsere Galaxie ist nur eine von, ich weiß nicht, Millionen oder so. Also das sind Zahlen, erfährst du da, die kannst du gar nicht fassen, ja. So, und jetzt redet Abraham mit dem, der das alles geschaffen hat, ja, diese gigantische Welt, ja, diese Schöpfung. Römer 1 heißt es, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Ja. Das ist, da muss man noch nicht mal gläubig sein, um über den Sternenhimmel zu staunen. Ja. Das packt, die Natur ist so gewaltig, das packt eigentlich jeden Menschen. Man kann da auch dran anknüpfen. Ja, vielen dämmert auch, meine Güte, das soll alles durch Zufall entstanden sein. Ja, irgendwie, das ist zu komplex, ob du jetzt in die große Welt schaust, und manche sind auch ganz ergriffen, weil sie in die kleine Welt schauen, versuchen zu, wie DNA und Zellen und die Mikrobiologie, wie das funktioniert. Das sind auch Welten, ja, das sind auch Universen, die da entdecken. Und die staunen auch, die denken, meine Güte, ja, wir sagen, wir haben nur einen Bruchteil von dem verstanden, was wir da sehen. Genauso mit der Physik. Es ist ein Staunen da in der Schöpfung. So, und dieser Blick, ja, der ist wichtig für uns. Lass uns das ab und zu mal machen, weil es korrigiert unsere Verhältnisse. Ja. Abraham, wenn er so auf seine Gefühle schaut, ja, und es muss hart gewesen sein, gerade für so einen Patriarchen der Antike, eigentlich haben die nur einen Traum, sie wollen zu einem großen Clan werden. Ja. Okay, jetzt viele Kinder, viele Rinder, oh, viele Angestellte und dann so ein Big Clan, ne? So wollen die Family Clan. Das ist eigentlich so das Ziel, weil je größer, die stärker die Familie, desto sicherer sind alle und desto mehr Einfluss und Geld und oh, so läuft das. So, und jetzt hat Gott ihm auch noch gesagt, du wirst zu einem großen Volk werden. Wunderbar, ja. Aber wie hart muss es gewesen sein, wenn nicht mal ein Sohn da ist, ja. Und er rechnet sich schon aus, das ist so witzig. Überlegt sich schon, wie wird denn das überhaupt sein, wenn ich lebe vielleicht nicht mehr lange. Wer kriegt denn meinen ganzen Kram? Ja, und dann ist keiner da. Also kriegt es der Obersklave, ne, weil der kann wenigstens noch, vielleicht war wahrscheinlich so ein Verwalter-Typ, der wird es noch einigermaßen dann irgendwie verwalten. Ja. Und ja, der Eliezer aus Damaskus, der kriegt alles. Das hat er sich schon so überlegt, ja, in seinem schwachen Glauben. Ja, hat er sich schon ausgerechnet, wie das sein wird. Und hält es Gott vor. Aber Gott sei Dank ist Abraham eben auch offen für die andere Seite, für das Staunen. Und das Staunen hilft uns, unser eigenes kleines Leben wieder im richtigen Licht zu sehen. Ja, zu sagen, okay, vielleicht geht doch nicht alles um mich. Vielleicht habe ich es mit jemandem zu tun, der so viel größer ist als ich. Ja, und das, was ich hier gerade erlebe, ja, in diesen Jahren oder Monaten oder so, das ist bei weitem nicht alles. Es gibt viel, viel mehr. Ja, das ist die Horizonterweiterung, die wir brauchen, die wir bekommen, wenn wir über die Schöpfung staunen. Denke, meine Güte, mit was für einem Gott habe ich es hier eigentlich zu tun? Ja. Wenn dieser Gott, der das alles geschafft hat, mir sagt, ich kriege hier mit Ü80 noch ein Kind. Okay, er glaubte ihm. So geht's aus. Er sagt, ich weiß nicht wie, ich kann es nicht fassen, aber ich glaube es irgendwie. Und das reicht aus, dass Gott sagt und Paulus und alle, bingo, das ist die Gerechtigkeit. So muss es sein. Jetzt ist die Beziehung richtig. Das reicht aus. Auch Israel entstand ja dann durch Abraham, brauchte später genau so einen Glauben. Und es wird einige Verse später, wird das schon verheißen, da wird gesagt Gott zu ihm, deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als Sklaven dienen und man wird sie 400 Jahre lang unterdrücken. Das sind 6, 7, 8 Generationen, 400 Jahre. Ja. Das ist richtig lang. Das Volk Gottes, das gesegnete Volk Gottes, was den Segen Abrahams in sich trägt, muss dem ägyptischen Reich als Sklaven dienen. So lange. Ja. Und wieder braucht es diesen Glauben, der sagt, ich verstehe das nicht, kann das nicht einordnen, das ist doch nicht, was Gott verheißen hat, das ist doch hier total anders. Ja. Das, wir sind nichts, wir sind ganz unten, wir sollen eigentlich die Welt segnen, jetzt kloppen wir Steine. Ja. Dieses Volk braucht auch diesen Glauben. Man versteht nichts, man muss sagen, okay, aber dieser Gott, der ist größer. Ja. Der ist so gewaltig und wenn der das gesagt hat, dann halten wir da irgendwie dran fest und dann halten wir irgendwie durch. Und das ist auch der Glaube, den wir haben, der durch Jesus gewirkt wird. Ja. Wir verstehen nicht alles in diesem Leben. Und manchmal sind wir auch sehr enttäuscht, weil wir auch denken, es müsste so laufen oder das hätte passieren müssen. Aber es sind Dinge passiert, die wir gar nicht einordnen können. Ja. Wir denken, meine Güte, was ist mit meinem Leben? Aber wenn wir wie Abraham schauen, wie groß Gott ist und ihm trotz allem irgendwie vertrauen und wenn das ein Mini-Glaube ist, ja, wenn die Fragen sind ja dadurch noch nicht wirklich geklärt, die er hat. Aber er wird es ja dann sehen, das ist das Schöne. Kommen wir ja noch zu. Er wird es ja sehen. Bis Verheißungen Gottes sich erfüllen, bis Durchbrüche geschehen, kann es auch mal dauern. Abraham musste nicht Tage warten, nicht Monate, sondern Jahre und Jahrzehnte. Und trotzdem nennt die Bibel ihn einen Mann des Glaubens. Warum? Nicht, weil er nie gezweifelt hätte. Nicht, weil er immer stark gewesen wäre. Nicht, weil er jede Verheißung sofort sehen konnte. Sondern, weil er Gott bei seinem Wort genommen hat. Als Abraham in den Sternenhimmel blickte, sah er vielleicht nicht nur Sterne. Er sah die Größe Gottes und seine Möglichkeiten, seine Macht und seine Souveränität. Vielleicht gibt es auch heute in unserem Leben Bereiche, wo wir nur das Sichtbare sehen. Eine Situation, die sich vielleicht einfach nicht verändert. Eine Gebetserhörung, die einfach ausbleibt. Ein Charakterzug, wo man schon Jahre oder Jahrzehnte mit rumkämpft und dagegen versucht anzugehen und man hat es irgendwie immer noch. Oder eine Verheißung Gottes, die total weit weg erscheint. Aber Gott hat sich ja nicht geändert. Der Gott Abrahams ist auch unser Gott. Der Segen Abrahams ist durch Christus hier in deinem, meinem Leben. Die Gerechtigkeit Abrahams ist auch unsere Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus. Derselbe Gott, der die Sterne erschaffen hat, der arbeitet heute auch an uns. Vielleicht siehst du noch nicht, was Gott tut. Aber das Unsichtbare bestimmt das Sichtbare. Vielleicht siehst du die Ernte noch nicht. Aber Gott sieht schon die Samen, die schon am Keimen sind. Und deshalb leben wir nicht aus dem, was wir sehen, sondern aus dem, was Gott gesagt hat. Glaube heißt, ich vertraue Gottes Wort mehr als meinen Umständen. Ich vertraue Gottes Verheißung mehr als meinen Gefühlen. Und ich vertraue Gottes Zukunft mehr als meiner Gegenwart. Abraham lernte Glauben, indem er in die Sterne blickte. Wir lernen Glauben, indem wir auf Christus blicken. Denn in Jesus sehen wir, Gott hält sein Wort. Darum dürfen wir sagen, ich verstehe vielleicht nicht alles, ich sehe vielleicht nicht alles, aber ich vertraue dir. Das ist der Glaube, der gerecht macht. Amen. Lasst uns noch beten.